Grundsatz 3. Die radiofreie Medienwerkstatt mit Hucke und Kehrer. Folge 21. Korrespondenten als Satellit in der Nachrichtenwelt mit Iris Meyer von der Süddeutschen Zeitung. Nochmal hallo und herzlich willkommen zu unter 3 der radiofreie Medienwerkstatt mit Hucke und Kehrer. Und natürlich sage ich erstmal hallo Herr Kehrer.
Hallo Herr Hucke.
Und wir sagen gerne an dieser Stelle, du bist hier bei Radio Frei groß geworden, bist inzwischen beim MDR. Ich bin nach wie vor bei Radio Frei und wir haben einen Gast, nämlich Iris Meyer von der Süddeutschen Zeitung. Seit 4 Jahren ist sie Korrespondentin und zuständig für Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Und auch hier sagen wir erstmal hallo.
Und ich sage auch hallo.
Und jetzt kann man vielleicht erstmal sagen, hallo nach Leipzig, hätte ich doch präzisieren können. Du hast heute so einen Homeoffice-Tag, also du kannst uns mal so gedanklich mitnehmen, wie wir uns das so vorstellen können. Also heute ist Homeoffice-Tag.
Heute ist halb Homeoffice, halb Bürotag, weil ich heute schreibe und ein Interview vorbereite und mich noch mit ein paar Orga-Sachen beschäftige. Aber heute einer der Tage ist, wo ich im schönen Leipzig bin und nicht draußen in der Weltgeschichte rumfahre. Das mache ich dann morgen zum Beispiel wieder.
Das können wir ja mal ganz kurz fragen, also wie das Verhältnis ist, also morgen dann wieder in der Weltgeschichte. Kann man das so festlegen, wenn man eine Woche nimmt, dass du sagen kannst, also ich bin vielleicht höchstens 2 Tage in Leipzig und sonst bin ich überall unterwegs?
Das Schöne ist, dass es eigentlich keine typische Woche gibt und noch nicht mal einen typischen Tag. Das mag ich so sehr, weil es kann immer anders sein. Also es gibt Wochen, da bin ich keinen Tag zu Hause, sondern immer unterwegs. Und dann gibt es mal Wochen, da ist nicht so viel draußen los. Da kann ich mich dann auf ruhigere Recherchen oder aufs Schreiben konzentrieren. Und das kann sich auch täglich ändern. Das ist eigentlich immer ein bisschen Lotterie, was passiert, weil einfach in 3 Bundesländern sowieso sehr viel los ist und natürlich in den politischen Zeiten noch mehr los ist und man dann eigentlich immer so jonglieren muss, wo man zur selben Zeit überall sein könnte und was man dann am Ende weglässt. Also es ist sehr viel Abwechslung geboten.
Das ist schön, dass du das genau so sagst, denn das ist eigentlich auch das Thema unserer Sendung. Ich hatte so grob überlegt, der Arbeitstitel war für mich der Tanz auf mehreren Hochzeiten. Also wie ist es als Landeskorrespondentin beziehungsweise Korrespondentin für mehrere Länder zu sein? Wie strukturiert sich da ein Arbeitsalltag als Journalistin? Das soll ein bisschen das Thema der Sendung heute werden. Aber zuvor wollen wir natürlich erstmal ein bisschen auf deine Vita schauen. Iris, du bist Jahrgang 1975. 70, richtig?
Korrekt.
Karl-Marx-Stadt geboren und dann Studium in Leipzig, Journalismus, Politikwissenschaft. Das heißt, du wusstest schon irgendwann so in deiner Jugendzeit wahrscheinlich, wo du hin möchtest, oder?
Nee, gar nicht eigentlich. Sieht im Nachhinein immer noch nach diesem großen Plan aus. Ich wusste ganz lange nicht, was ich machen will. Und meine erste Idee war eigentlich, Mathematik zu studieren. Und ich habe mir dann auch, also kein besonders valides Verfahren, ich habe mir dann an der Uni angeguckt, wer meine Kommilitonen wären und dachte, ihr seid alle klug, aber ich weiß nicht, ob ich es mit euch 5 Jahre aushalte. Und dann habe ich überlegt, also was mir eigentlich noch so Freude macht, was mich interessiert. Und dann kam ich irgendwie bei Journalistik raus und dachte, ja, das ist irgendwie so solides Halbwissen in vielen Feldern und aber natürlich auch ein kreativer Beruf. Und dann dachte ich, ja, das würde ich gern machen. Dann gucke ich mal, ob ich diese Eignungsprüfung schaffe. Und dann habe ich diese Eignungsprüfung geschafft und dann kam zu meiner Überraschung raus, dass man auch noch ein zweites Hauptfach belegen musste. Und da war ich auch ein bisschen blank. Und dann dachte ich mir, ja, Politikwissenschaft passt ja super dazu. Und so bin ich zu meiner Fächerkombination gekommen. Und das sieht natürlich jetzt aus wie ein großer Plan, aber eigentlich war es damals eher ein Suchen. Aber es hat gepasst. Also so gesehen war es ein guter Fund.
Irgendwie kommt mir einiges bekannt vor. Ich kann es ja mal transparent machen. Ich bin ein Jahr jünger, also 1976 geboren. Und wir reden hier von den wilden 90ern. Du musst uns aber jetzt mal kurz verraten, Eignungsprüfung, wie sah die aus? Musstest du einen Text zu drei Themen schreiben und du konntest dir eins aussuchen? Also, weißt du, wie ich es meine? Oder wie sah der Eignungstest aus?
Oh Gott, das ist so lange her. Es war auf jeden Fall ein Wissenstest. Es war, wir mussten einen Text redigieren, glaube ich, und Fehler finden. Wir mussten bestimmt eine Nachricht schreiben. Und es gab ein persönliches Auswahlgespräch. Also es ging irgendwie den ganzen Tag lang.
Und das war ja damals, kann ich mir vorstellen, so Allgemeinwissen. Heute könnte man ja vieles, weil online dann später auch dein Thema geworden ist. Damals in den 90ern konnte man nicht einfach sagen, na gut, ich guck mal nach, was jetzt die vergangenen Jahre so da gefragt wurde. Das würde man heute vielleicht machen. Genau. Ne? Also man musste wirklich da vielleicht ins Archiv gehen oder musste einfach schlichtweg vorher sich schon für viele Dinge interessiert haben. Aber du hast gesagt, das mit Politikwissenschaft war Zufall, aber im Nachhinein doch dann während des Studiums hast du wahrscheinlich schnell gemerkt, dass es eine dankbare Kombination ist, oder?
Dass es eine gute Kombi ist, ja. Ich hatte mir auch andere Fächer angeguckt. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte mal eine kurze Phase, wo ich mit Theaterwissenschaften sympathisiert habe. Das war mir dann aber deutlich zu theoretisch. Und bei Germanistik war mir zu viel Grammatik drin. Und deswegen war ich dann mit Politikwissenschaft eigentlich ganz zufrieden. Da hatte ich das Gefühl, ich lerne noch was, was ich irgendwie später mal benutzen kann.
Du hast dann in dieser Zeit deines Studiums auch ein Volo bei der Freien Presse gemacht. War das sozusagen mit inkludiert in dem Studium oder hast du das parallel gemacht? Wie lief das?
Ja, das ist dieses Leipziger Modell, was, glaube ich, irgendwie sein Vorbild hatte in Dortmund. Und die Idee war, dass man ein Jahr mit dem Studium aufhört und in der Zeit ein verkürztes Volontariat macht, sodass man mit Abschluss des Studiums quasi beides hat, ein abgeschlossenes Volontariat und ein Hochschulstudium. Und das war, also für mich war es richtig gut und für viele meiner Kommilitonen auch, weil man gleich so eine krasse Dosis irgendwie Praxis geimpft bekommen hat. Also wir haben ja alle nebenbei irgendwo gearbeitet, aber dann so ein ganzes Jahr Volontariat war schon ein anderer Schnack. Und für mich war zum Beispiel danach klar, dass ich in die Praxis will und dass ich keine Geduld hätte, zum Beispiel für eine Promotion oder so. Also ich war danach auch ein bisschen für das wissenschaftliche Arbeiten verdorben, weil ich dann so eine Ungeduld hatte und dachte, ja, okay, jetzt 90 Minuten Vorlesung. Wenn ich da jetzt irgendwie keinen Zehnteiler draus formulieren kann, hat es mich vielleicht auch nicht so viel weitergebracht. Mhm. Und es war für viele von uns tatsächlich auch ein guter Einstieg ins Berufsleben, weil wir dann halt beides hatten, ne? Also ein abgeschlossenes Volontariat und ein Hochschulstudium. Das war nicht so schlecht.
Ja, absolut. Das ist meistens Grundvoraussetzung sozusagen, dass man noch dieses Volo auch noch mitbringt. War das damals dann so deine erste wirkliche Berührung mit der praktischen Arbeit als Journalistin oder hast du schon vorher mal irgendwo wirklich geschrieben und schon so ein bisschen gemerkt, okay, das könnte es sein? Also weil Studium und dann wirklich dieses Volo mit der Praxis ist ja dann doch, sind ja doch schon mal zwei verschiedene Paar Schuhe, oder?
Ja, also ich habe schon früher angefangen. Mein erstes Praktikum war bei dem legendären Sender Aktuelle Welle Niederbayern in Straubing. Wer kennt ihn nicht? Dass mein Bruder damals in Straubing wohnte und ich für Umme natürlich bei ihm unterkommen konnte, um da ein Praktikum zu machen. Da haben wir noch analog geschnitten. Das ist irgendwie auch eine Fähigkeit, die heute kein Mensch mehr braucht oder auch nur kennt. Und dann habe ich natürlich irgendwie auch in der Lokalredaktion bei der Freien Presse schon mal gearbeitet und geschrieben gehabt. Also ich bin da nicht ganz unbeleckt an die Uni und ins Volontariat. Hm. Aber es war schon, also Praxis war schon am Ende für mich interessanter als dann die Uni.
Das ist ja was und das ist ja auch Ziel eben so einer Ausbildung. Und es klingt ehrlich gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass ich damals von diesem Modell schon gehört hätte, weil ich lange gebraucht habe, ich für mich das festgestellt habe, dass die Praxis meins ist. Ich wollte von dir ganz gerne mal wissen, als du das erstmal für dich festgestellt hast, Praxis ist meins, kann man ja trotzdem, innerhalb der Praxis gibt es ja auch Unterschiede. Ne? Also ich kann es nur mal von meinem Radio-Volontariat berichten. Da war immer die Frage, bin ich jetzt eher der Moderator, bin ich jetzt eher der Nachrichtensprecher, bin ich eher derjenige, der Reportagen macht und so. Wie war das bei dir? Wie schnell hast du zum Beispiel gemerkt, dass Nachrichten auch dein Thema, also wir werden später nochmal genauer drüber sprechen, aber hast du dann auch irgendwie so Stärken und Schwächen relativ schnell rausgekriegt, was so Leidenschaften von dir sind?
Also mir war relativ schnell klar, dass ich schreiben möchte und dass ich mich bei einer Zeitung sehe oder bei einer Nachrichtenagentur und dass mir zum Beispiel der technische Aufwand beim Fernsehen zum Beispiel, der hat mich eher abgeschreckt und selbst beim Radio schon. Also das war irgendwie klar, also lieber auf das Wort konzentrieren. Das war so mein Ansatz und das mit den... Also mein erster Job bei der Nachrichtenagentur, der hat sich dann ehrlicherweise auch ergeben, weil ich habe natürlich wahnsinnig viele Bewerbungen geschrieben. Wir sprechen irgendwie vom Ende der 90er. Das war jetzt arbeitsmarkttechnisch kein Zuckerschlecken. Und ich war dann, ich hatte verschiedene Optionen, das war immerhin schon Luxus. Und ich war dann sehr froh, dass ich bei einer Nachrichtenagentur gelandet bin, AP damals, die hatten einen deutschen Dienst. Weil man da auch natürlich Nachrichten geschrieben hat und recherchiert hat und Dinge auf den Punkt gebracht hat, aber auch längere Texte machen konnte. Und ich finde ja diese Fähigkeit, einen komplexen Sachverhalt auf drei Kernsätze zu verdichten, das ist ja nicht nur eine journalistische Tugend, ich finde, es ist ja fast eine Lebenseinstellung. Und ich halte es irgendwie für eine Kernkompetenz von Journalisten, Dinge auf den Punkt zu bringen. Aber auch da den richtigen Ton zu treffen und die richtige Dimension zu erwischen. Und mir hat das sehr geholfen fürs komplette journalistische Leben, weil das ist eine Fähigkeit, die brauchst du eigentlich auch, wenn du eine große Reportage schreibst. Also wenn du innerlich nicht weißt, was eigentlich der Kern ist, den du beschreiben willst, dann wirst du irgendwie lange rummeandern. In dem Interview genauso, wenn du nicht genau wissen willst, wenn du nicht genau weißt, was du wissen willst und erfragen willst, dann tust du dich auch schwer. Und das ist so, für mich ist es irgendwie eine Art und Weise, auch ein bisschen auf Politik oder auf die Welt zu gucken. Und mir hat es immer geholfen.
Ich finde es ganz interessant zuzuhören. Wir können gerne noch mal ein paar Fußnoten setzen. Also AP, wir müssen die Aussprache noch, muss ich noch üben. Associated Press war das Abkürzel. Und saßen die da in Berlin oder wo warst du da? Das wäre gedanklich, weil du hast ja gesagt, in Leipzig war das Volo. Wo war denn AP? Wahrscheinlich Berlin, oder?
Achso, nee, Leipzig war Studium, Volo war in Chemnitz.
Und ach, das war bei der Freien Presse Chemnitz dann, genau.
Bei der Freien Presse und in den Außenredaktionen in Zwickau. Und man kann sie auch hier mal erwähnen, Hohenstein-Ernsthal, wer kennt es nicht?
Ja, Karl May ist da geboren, um das mal zu sagen, ja.
Und LP war dann in Frankfurt am Main. Dann bin ich ins Exil nach Hessen gegangen. Ja, und... Von dort dann soll ich gleich weitermachen.
Wir können ja vielleicht mal einen Kurzabriss deines weiteren beruflichen Lebenslauf machen. Also bei AP warst du dann warst du eine ganze Zeit lang bei Focus, hast dich da vor allem auf die Online-Seite auch spezialisiert und dann auch, glaube ich, Innenressort oder sowas, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Dann warst du bei der dpa, du warst bei Blick, also das ist eine Tageszeitung in der Schweiz, die wahrscheinlich in Deutschland nicht alle kennen. Und seit 2019 dann SZ. Also du bist eigentlich schon relativ viel gesprungen, würde ich sagen, in deinem beruflichen Leben. Hast du immer das Gefühl gehabt, okay, du hast eine Sache auserzählt und du musst wechseln?
Also mich haben schon immer verschiedene Sachen interessiert. Und ich bin auch der Meinung, dass einem Wechsel gut tun. Also ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, 40 Jahre lang in derselben Redaktion denselben Job zu machen. Also die Vorstellung finde ich ganz schrecklich. Es mag Leute geben, für die ist das super. Für mich war es immer gut, nach einer gewissen Weile was anderes zu machen. Und also nicht nur für mich als Person, sondern ich glaube, ich habe dann auch bessere Jobs gemacht dadurch. Und vieles hängt ja auch mit vielem zusammen. Also wir haben ja gerade schon über das Modell gesprochen, Volontariat im Studium. Und ich habe dann, nachdem ich das Volontariat hatte, das halt auch genutzt, um nochmal bessere Praktika zu kriegen. Und ich hatte damals zum Beispiel ein Praktikum bei Focus gemacht, weil ich Magazin interessant fand. Und davon hatte ich zum Beispiel noch Verbindungen und die hatten irgendwann eine Stelle frei und haben mich dann gefragt, als ich bei AP war, willst du jetzt nicht zu uns kommen? Ne? Wir könntest hier irgendwie Innenpolitik machen. Und dann dachte ich so, ist ja eigentlich interessant, eigentlich gefällt es mir hier noch in Frankfurt, aber wer weiß, ob die Chance wiederkommt. Also bin ich da schon nach 2 Jahren gewechselt und war dann da auch erst 4 Jahre beim Magazin und habe dann da innerhalb quasi der Firma sozusagen irgendwann auf die Online-Seite gewechselt, weil ich dachte so, ich habe jetzt verstanden, wie Magazin geht, finde ich irgendwie auch alles spannend und gut und ist ja auch nochmal was ganz anderes auch von der Zusammenarbeit mit Layout und Bildredaktion zum Beispiel, dass jetzt eine Agentur überhaupt gar keine Rolle spielt. Und dann fand ich es spannend, auf die digitale Seite zu gehen und so hat sich oft das eine aus dem anderen ergeben. Aber ich fand es immer interessant, nochmal was anderes zu machen. Und auch, ich bin jetzt so lange wie bei der Süddeutschen, bin ich jetzt noch bei keinem Medium gewesen. Aber auch hier mache ich schon den dritten Job. Also so, ich habe damals angefangen für SZ Online und dann wurde sehr viel umstrukturiert und ich war dann nach einem Jahr war ich dann Nachrichtenchefin quasi fürs ganze Haus, also für das Digitale und für Print und bin dann danach vor 4 Jahren nach Leipzig gegangen als Korrespondentin. Also sind auch sehr unterschiedliche Jobs und ich habe immer das Gefühl, ich lerne einfach noch neue Sachen dazu und kann noch mal anders auf die Welt gucken.
Wir versuchen hier auf der anderen Seite ganz genau zuzuhören. Eigentlich wollte ich eine andere Frage stellen, aber ich stelle jetzt erstmal noch eine, weil das sich jetzt anbot. Wann hast du denn gemerkt, das kriegt man immer mit, wenn man so die Lebensläufe sich durchliest oder jetzt auch bei dir anhört, und das kennen wir alle drei, glaube ich. Ab wann hast du gemerkt, so klingt das jetzt ja bei der Süddeutschen, das ist es jetzt, also es ist nicht auszuschließen, dass du irgendwann nochmal wechselst, aber wir wissen ja, in den ersten Jahren geht es ja erstmal darum, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ab wann hattest du das Gefühl, jetzt passt alles? Oder vieles zumindest.
Also ich glaube, ich kann sowas immer nur für den Moment sagen. Ich glaube, dass ich habe Angst, wenn ich sage, wenn ich das Gefühl mal habe, ich glaube, dann falle ich tot um.
Also das klingt so endgültig wahrscheinlich dann, ne?
Also das möchte ich jetzt noch nicht. Ich habe eher so, also natürlich weiß man, ob einem irgendwas Spaß macht, ne? Aber wenn man Dinge eine Weile macht, dann fängt man ja, oder ich fange dann irgendwann an, auch mich wieder für andere Dinge zu interessieren. Ich war auch sehr gerne Nachrichtenchefin bei dpa. Das war ein toller Job, das war viel Verantwortung, es waren vor allen Dingen super Kollegen. Und aber auch da dachte ich irgendwann, so nach 5 Jahren, ich habe jetzt verstanden, wie es geht. Ich habe jetzt schon viele verschiedene Szenarien durchgemacht und in der Regel, bisher war es bei mir immer so, dass in solchen Momenten irgendwie Alternativen auftauchten. So, dass ich nie, also ich habe mich eigentlich so diese Frage, dass ich mir die Frage gestellt hätte, ist es das jetzt für immer? Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht.
Warst du dann, weil du gerade gesagt hast, es haben sich Alternativen immer aufgetan, hast du dann auch mal gesagt, okay, nee, das schlage ich lieber aus, weil ich bin eigentlich da, wo ich gerade bin, gerne und bleibe da auch? Oder war es immer so wirklich das Neue, was dich dann gereizt hat und dich dann auch weggezogen hat?
Nein, ich habe viele Sachen auch nicht gemacht.
Wir können jetzt mal gedanklich Luft holen und mal eine erste Musik spielen. Du hast die Musik ausgewählt und ich habe mich jetzt für den ältesten Song entschieden. Wir waren damals Kinder und aus dem Jahr 1987 von R.E.M. It's the end of a world as we know it. The fury's breathing down your neck.
Bernstein, Leonid, Brezhnev, Lenny, Bruce, and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, but neck, right? It's the end of the world as we know it, and I feel fine.
Musik von R.E.M. und das ist schon eine Weile her, als dieser Song rausgekommen ist, It's the End of the World as We Know It, 1987, und das war die Zeit, dass unser Gast Iris Meyer von der Süddeutschen Zeitung noch sehr jung war, ich auch, und wir in der DDR damals groß geworden sind, und deswegen können wir hier vielleicht mal ganz kurz weiterreden, weil wir gleich über Nachrichten und wichtige Ereignisse reden. Ich muss diese Frage stellen, weil ich war 13, als 1989 die Mauer fiel, du warst 14. Hast du da so konkrete Erinnerungen, wie du da die Nachrichtenwelt zum Beispiel wahrgenommen hast? Weil ich weiß noch, ich habe damals das erste Mal in meinem Leben 3 Nachrichtensendungen pro Tag geschaut, also 19 Uhr heute im ZDF, 19:30 aktuelle Kamera im DDR-Fernsehen und 20 Uhr Tagesschau, weil ich einfach informiert sein wollte. Wie war das bei dir?
Also ich bin in einem sehr interessierten Haushalt aufgewachsen. Wir haben immer viel Nachrichten geguckt, also wir haben immer Tagesschau geguckt eigentlich zu Hause. Es wurde auch sehr viel politisch diskutiert und 89 war natürlich ein krasses Jahr. Also ich bin der Jahrgang, der im Mai noch Jugendweihe hatte, also wir haben wirklich alles noch mitgenommen. Und dieser Herbst 89 war ja eine einzige große Aufregung, und wir haben natürlich vom Fernseher gehangen, am Radio, wir waren demonstrieren. Es hat sich so viel geändert, und das war irgendwie diese Erfahrung. Also Geschichte und Politik ist nichts, was irgendwie im Lehrbuch stattfindet, sondern es ist was direkt in deinem Leben stattfindet und was alles auf den Kopf stellt und was ganz viele Sachen möglich macht. Das war eine ganz große Erfahrung für mich. Und also ohne dieses Erlebnis in der DDR wäre ich nicht in den Journalismus gegangen. Das war auch völlig klar. Also mir haben sich 89 ganz viele große Türen geöffnet. Und das war ja rückblickend betrachtet auch ein perfektes Alter. Ich war noch alt genug, um die DDR bewusst mitzuerleben. Aber ich hatte alle Chancen des neuen Systems und ich habe sie genutzt.
Zugleich ist es ja so, dass sich inzwischen ja so ein bisschen die Schlagzahl in den Nachrichten total erhöht hat. Also wenn du jetzt hier It's the end of the world as we know it, das ist ja sozusagen eine Schlagzeile, die wir jeden Monat irgendwie mittlerweile haben. Damals war es so 1989, 90 so der große Clash sozusagen, die Sowjetunion bricht zusammen. Wir haben den Fall der Mauer und dann ist erstmal lange Zeit gefühlt nicht so viel von Weltrang passiert. Mittlerweile ist das total anders geworden. Also die Nachrichtenwelt scheint sich zu überschlagen und das hat ja viel auch mit der Online-Welt zu tun. Also hast du das Gefühl, dass da irgendwann vielleicht so ein Schalter gekippt ist? Wann ist das so schnelllebig geworden, dass man das Gefühl hat, heute zumindest nicht mehr wirklich mitzukommen?
Ich weiß gar nicht, ob ich das Gefühl im Grundsatz teilen würde. Also ich glaube, man hat immer das Gefühl, jetzt ist alles viel extremer, viel schneller als früher. Aber ich würde zum Beispiel schon mal der Grundthese widersprechen wollen, dass irgendwie die 90er Jahre ruhig waren. Also da hat sich doch so viel Elementares, gerade im Osten, verändert. Komplette Gesellschaft, Wirtschaft, alles. Da ist doch kein Stein auf dem anderen geblieben. Also ich glaube, es gab immer schon wahnsinnig viel Veränderungen, auch viel Nachrichten. Und natürlich ist einem dieser 24-Stunden-Nachrichtenzyklus vielleicht ein bisschen näher, auch wenn man, so wie ich, bei einer Nachrichtenagentur angefangen hat. Also so dieses, es war mal ruhig, gab es ja bei keiner Nachrichtenagentur jemals. Und trotzdem glaube ich auch, dass die Taktung heute noch mal eins krasser ist und schneller und natürlich auch kleinteiliger. Also dadurch, dass man ja auch selber irgendwie viel Nachrichten am Handy konsumiert, Push-Nachrichten, all das. Also dass es noch hektischer und aufgeregter wird und dass natürlich einzelne Nachrichten viel mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen durch die sozialen Medien. Das schon, aber ich könnte jetzt nicht sagen, es gibt diesen einen Kipppunkt und der heißt Donald Trump, auch wenn er uns natürlich jeden Tag beschäftigt.
Aber vielleicht nochmal, weil ich Trump jetzt schon ins Spiel gebracht habe, wir haben ja auch hier Populisten in Deutschland und du berichtest ja auch aus Ländern, in denen die AfD eben besonders stark ist, die ja eben genau das auch probiert zu instrumentalisieren für ihre Zwecke, sozusagen in die Schlagzeilen zu kommen, ganz egal, ob es positive oder negative sind. Das ist denen ja zum Teil auch egal. Es geht ja nur darum, sozusagen präsent zu sein. Also glaubst du nicht, dass zumindest mit dem Aufkommen des Populismus da nochmal sich was verändert hat?
Naja, also man kann ja sagen, die AfD ist eine Meisterin der Aufmerksamkeitsökonomie. Und heutige Kommunikation funktioniert nach den Gesetzen der Aufmerksamkeitsökonomie. Das spielt sie natürlich sehr professionell. Aber das ist das Schöne an der Rolle zum Beispiel als Korrespondent, dass es ja am Ende oft auch meine Entscheidung ist oder dass ich beeinflussen kann, wie ich das darstelle. Und da wiederum habe ich das Glück, bei einem Medium zu arbeiten, wo es jetzt nicht das erste Ziel ist, jedes kleine Mosaiksteinchen, was irgendjemand ins Wasser geworfen hat, sofort groß zu berichten, sondern dass ich mir schon auch irgendwie die Ruhe und die Zeit nehmen kann, Dinge erst eine Weile zu beobachten und dann das Muster zu beschreiben, was dahinter liegt. Und dass man eben nicht jeden Aufreger, den die AfD einem vor die Füße stellt, mit einer Bühne adeln muss, sondern dass man sich eher anguckt, was ist das Prinzip dahinter, irgendwie, wie machen die das, welches Ziel verfolgen die damit. Und das finde ich die Herausforderung, auch in unserem Beruf für viele von uns an verschiedenen Stellen, dass man sich auch darüber im Klaren ist, was man mit seiner Berichterstattung möglicherweise bedient.
Das ist vielleicht ein Punkt, was heute, ich will nicht sagen, dass es komplett anders geworden ist. In den 90ern hat man auch über die Konsequenzen als Journalistin nachgedacht, was der Text bewirkt. Aber dass man jetzt vielleicht da sogar mehr drüber nachdenkt und dafür nochmal als Frage vielleicht was formuliert. Und zwar versuche ich auch nochmal herauszuarbeiten, ob sich das wirklich verändert hat mit der Schnelllebigkeit. Ich würde dir auch recht geben, dass in den 90ern auch entscheidende Dinge passiert sind. Aber die Frage ist ja so ein bisschen auch der Nachrichtenkompetenzen. Das betrifft ja dich beruflich. Wir haben es ja gerade rausgehört. Also du sagst dann schon auch, weil du sagst Push-Nachrichten, diese Nachricht kann ich ruhig mal links liegen lassen. Also auch diesen Mut zu haben dann. Das mache ich nicht.
Du meinst als Konsument oder als
Journalist? Es ist letztlich beides, genau. Du bist ja in einer Doppelrolle. Also letztlich ist es ja für dich genau. Also einmal natürlich beruflich, aber privat wirst du ja vielleicht manchmal auch denken, du hast so viel mit Nachrichten zu tun. Also über dieses Stöckchen springen wir nicht. Das brauchen wir jetzt gar nicht weiter zu verfolgen. Ich weiß nicht, wie du die Medienwelt da so verfolgst. Du wirst ja schon durch den professionellen Blick wissen, das ist kein Thema, was sich lange hält.
Ja, ich bin natürlich Nachrichtenjunkie und kann das im Urlaub auch nur begrenzt ausstellen. Aber ich überlege mir für die Berichterstattung schon genau, wann und wie ich einsteige in ein Thema. Das auf jeden Fall, ja.
Kommen wir mal darauf zu sprechen, was ist eigentlich eine Nachricht? Also wann wird sozusagen eine neue Information für dich zu einer Nachricht, die für dich tatsächlich so relevant ist, dass du sie publizieren möchtest?
Naja, du hast die zwei entscheidenden Kriterien schon in der Frage genannt, neu und relevant. Das ist der Kern der Nachricht.
Okay. Jetzt, weil du ja bei der Agentur gearbeitet hast.
Und die ist kurz, wie ich an diesem
Problem schweigen will. Übrigens auch das können wir aber transparent machen. Ich finde in vielen Gesprächen, also Schweigen ist auch manchmal ganz gut, weil wir denken jetzt, ich habe uns auch gerade nachgedacht, weil uns zumindest diejenigen, die Journalismus studiert haben, irgendwann kam ja immer diese Gatekeeper-Theorie, ne? Und du warst ja nun mal direkt mit am Schalter bei AP, bei einer Nachrichtenagentur. Es gibt ja Leute, die erstmal entscheiden, welche Ereignisse X, die weltweit passieren, überhaupt erstmal Eingang finden. Man könnte ja auch provokativ fragen, sind wir jetzt hier in der Medienwelt vielfältig genug oder könnten wir wieder mal über den Sudan oder so berichten und mal die AfD links liegen lassen?
Das setzt natürlich voraus, dass du einen Korrespondenten im Sudan hast oder Leute, die sich systematisch damit befassen und die feststellen, wenn sich da neue Dinge ereignen. Auf jeden Fall.
Ich habe jetzt gerade, als du geantwortet hast auf die Frage, was eine Nachricht ist, so gestutzt, weil du ja auch gesagt hast, was relevant ist. Aber findest du denn, dass wir heutzutage nicht viele Schlagzeilen auch viele Schlagzeilen produziert werden zu Dingen, die einfach gar nicht so relevant sind, weil wir beispielsweise Leute wie Donald Trump haben, die heute das sagen, morgen das tun und übermorgen schon wieder was ganz anderes sagen oder ankündigen. Also da besteht doch, klar ist es relevant, weil es der US-Präsident irgendwie ist, aber sozusagen, was ist eigentlich das Kriterium dafür, dass etwas relevant ist? Also wo würdest du da, gibt es da eine Definition für dich?
Zumindest keine, die ich jetzt irgendwie aufschreiben könnte, aber Trump ist doch ein gutes Beispiel. Natürlich sind wir alle gleichsam fasziniert wie müde von dem, was er täglich veranstaltet. Trotzdem ist er der US-Präsident, der mächtigste Mann der Welt. Und es hat immer Konsequenzen, wenn er etwas ankündigt und auch wenn er dann was anderes tut. Und ich glaube, das ist ein Dilemma, aus dem kommt man nicht raus, ne? Das ist irgendwie, ich kann jetzt nicht sagen, wir ignorieren Trump irgendwie die kommenden 7 Tage, egal was er macht, weil wir haben schon so viel Erfahrung damit gemacht, dass er dann doch was anderes tut, als er sagt. Das wäre ja keine Methode. Aber ich glaube, man hat ja auch, also eine Nachricht zu verfassen, heißt ja nicht 1:1 wiedergeben, was jemand macht. Ne? Eine Nachricht beinhaltet ja auch immer Einordnung. Und ich habe letztes Jahr und ein paar Jahre davor auch meinen Nachrichtenkurs an der Nannenschule gegeben. Und mein Einstiegsbeispiel für die Schüler war die Pressekonferenz, die berühmte 89 mit Schabowski. Und zwar nicht diese 10 Sekunden am Schluss, die berühmt geworden sind, die alle kennen. Nach meiner jetzigen Kenntnis ist das sofort unverzüglich, sondern die 3 Minuten davor, in denen Günter Schabowski auf komplett erschöpfende Art und Weise über die Planung zum nächsten Parteiplenum berichtet. Und das ist, ich finde es ein super Beispiel, weil zu dem Zeitpunkt läuft die Pressekonferenz schon eine komplette Stunde. Und er hat nur noch wenig Zeit. Und dann ist Zeit für Fragen. Und dann kommen die Fragen, die wir alle kennen, zum Reisegesetz. Und er guckt nach und wir kennen den Lauf der Geschichte. Aber das heißt für mich eben auch Nachricht. Du kannst in einer anderthalbstündigen Veranstaltung zu Thema X sitzen und fast schon ins Delirium weggekippt sein. Es ist immer möglich, dass ganz am Schluss durch eine völlig skurrile, unscheinbare Frage was ganz anderes aufpoppt und groß wird. Und in dem Moment wirklich zu kapieren, was das eigentlich heißt und dass das alles, was du irgendwie innerlich für diesen Tag oder für diese Veranstaltung dir schon vorempfunden hast, über den Haufen zu werfen und zu sagen, Kinder, das ist die Nachricht, das ist ja ein Riesending. Und man sieht, das ist auch wahnsinnig interessant, dann auch diesen Verlauf, also wie das die unterschiedlichen Nachrichtensendungen an diesem Tag gelöst haben. In der aktuellen Kamera ist es noch nicht mal an Punkt 1. Da geht es erstmal um den neuen Parteikongress und wann der stattfindet. Und dann kommt, es wurde auch ein neues Reisegesetz besprochen. Mhm. Und auch die, also DPA hat damals eine eher langatmige Fassung gemacht über das neue Reisegesetz. Und die einzige Agentur, die die Dimension verstanden hatte, war damals AP. Und der Kollege, möge er in Frieden ruhen, Frieda Reimold, das war der Erste, der die Dimension dieser Nachricht kapiert hat, indem er die Blitzmeldung geschrieben hat, DDR öffnet Grenzen. Das finde ich so exemplarisch auf den Punkt gebracht, dass du halt, du musst dich wirklich gut auskennen und du, um verstehen zu können, was das bedeutende, neue, relevante an so einem Schabowski-Spruch ist. Und das ist im Nachhinein, sieht das irgendwie so wahnsinnig einfach aus, als ob das alles darauf hingelaufen wäre, aber in dieser Situation ist es eine Sensation. Und das ist bei großen anderen Nachrichtenlagen auch so gewesen. Ich kann mich erinnern, das war bei DPA, es war ein Montag, und das war einer der Tage, ich glaube, da habe ich zum letzten Mal gesagt, heute wird es wirklich langweilig, seitdem nie mehr. Das war der Tag, wo Ratzinger als Papst zurückgetreten ist. Das war ja auch ein Szenario, was innerlich niemand auf einer Uhr hatte, dass das passieren könnte als Nachricht, weil der Papst tritt nicht zurück. Und es gab, und auch die, er hatte seine Predigt angekündigt auf Latein, Und die Korrespondentin von Ansa war die Einzige, die das erfasst und verstanden hat und sich aber dachte, das ist ja so ungeheuerlich, das können wir eigentlich so nicht melden. Und die hat mit ihrem Chefredakteur beraten und die haben nochmal beim Vatikansprecher nachgefragt, ob das wirklich sein kann. Und der hat es dann bestätigt und dann hat Ansa diese Nachricht in die Welt geschickt. Und dpa ist eine Partneragentur von Ansa. Wir hatten diese Nachricht damals auch und das ist auch so, das kann doch nicht sein. Und wir haben da zum Beispiel wahnsinnig vorsichtig formuliert und die Formulierung für den Blitz war jetzt auch nicht wahnsinnig eingängig, aber ich glaube, sie hieß Papst Benedikt gebe Pontifikat zum 28. Februar auf. So. Ist jetzt auch irgendwie einmal um die Ecke, aber das zeigt so, dass man sich in dem Moment, wo große Sachen passieren, oftmals noch gar nicht in der Lage ist, die Dimension zu erfassen. Und das wiederum ist aber die Kunst an der Nachricht.
Jetzt hast du, das war jetzt interessant für uns zuzuhören, weil jetzt glaube ich bei Herrn Kehrer und mir ganz viele Dinge aufploppen. Also einmal, das hast du ja gut beschrieben und das kannst du ja dann auch jetzt nochmal bestätigen, man hat wahrscheinlich so viele ritualisierte Nachrichtenmomente, Pressekonferenzen, dass man manchmal überrascht ist, wenn wirklich was passiert, dass es jetzt so passiert in dieser Dimension. Das höre ich da ja raus. Damit rechnet man ja irgendwie nicht im Nachrichtenalltag oder nicht im Nachrichtenalltag, sondern im Journalistenalltag gibt es ja ganz viel. Es gibt ja den Begriff auch des Terminjournalismus. Ganz viele erwartbare Ereignisse. Und die Kunst ist, also ich fasse jetzt im Grunde ja auch noch mal zusammen. Du kannst jetzt nur Ja oder Nein dann antworten. Aber die Kunst ist sozusagen zu erkennen, wenn was wirklich eine Tragweite hat und sich dann auch zu trauen, damit rauszugehen. Man möchte ja auch nicht, das höre ich ja auch in deinem Beispiel, oder hören wir an deinem Beispiel raus, man möchte ja auch nicht derjenige sein, der es dann falsch verstanden hat und dann ist dann der Papst gar nicht zurückgetreten. Das ist ja dann die Angst, die mitschwingt. Ne?
Oder Khrushchev ist gar nicht tot, so wie es die dpa mal gemeldet hat und dann ihr Büro in Moskau schließen musste für ein paar Jahre. Genau, ja, natürlich.
Glaubst du, dass Nachrichten da sozusagen auch die Macht haben, Dinge dann wirklich ins Rollen zu bringen, beziehungsweise größer zu machen, als sie gedacht waren bei dem eigentlichen Sender der Nachricht? Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich versuche noch durch die verschiedenen Windungen der Frage zu folgen. Weil die Nachricht ja eben nicht darin besteht, wiederzugeben, was jemand gesagt hat, sondern die Wiedergabe wäre gewesen, DDR verabschiedet neues Reisegesetz und auf Nachfrage sagte Günter Schabowski, gilt unverzüglich, sondern die Nachricht ist selber diese Transferleistung zu vollbringen, was das eigentlich bedeutet. Also eigentlich die Antwort auf die Frage, was ist die Konsequenz?
Mhm. Aber geht's dir dann manchmal so in deinem beruflichen Alltag, dass du genau diesen Transfer sozusagen vollbringst und eine Nachricht dann in die Welt setzt und dann zum Beispiel, also mir ging das schon mal so, ein Anruf dem Büro des Ministerpräsidenten, vom Büro des Ministerpräsidenten bekommst und plötzlich zurückgerudert wird, so war das nicht gemeint. Also ging dir das dann nicht auch schon mal so, weil diese Transferleistung, das ist ja eine Art Übersetzung sozusagen, die dann eben auch etwas am Ursprung von dem, was der Sender sozusagen dir mit auf die Reise geben wollte, verändern kann.
Ja, aber es ist ja nicht Aufgabe des Journalisten, die Sendeabsicht des Senders zu verstärken. Mhm. Das ist ja, wir haben ja eine andere Rolle. Wir sind ja nicht Sprecher von Ministerpräsidenten oder Verbreiter ihrer Botschaften oder von Parteisekretären wie Günter Schabowski. Das ist nicht unsere Aufgabe.
Aber es kommt immer wieder dann auch mal bei dir vor und da denkst du dann, okay, aber es ist genau das sozusagen, wie es zu verstehen ist in deinen Augen.
Na, ehrlicherweise fabriziere ich ja in meiner jetzigen Tätigkeit eher weniger Nachrichten, als ich irgendwie analysiere, beschreibe, reportiere, kommentiere. Deswegen ist dieser Fall jetzt für mich nicht so relevant in meinem jetzigen Alltag. Aber natürlich in einer Position wie Nachrichtenchefin bei dpa oder auch bei der Süddeutschen, man muss sich schon sicher sein, ne? dass man irgendwie die richtige Dimension erwischt und dass es irgendwie passt, dass es richtig ist. Deswegen haben wir zum Beispiel diesen Blitz zum Papstrücktritt auch so kryptisch formuliert in diesem Moment, ja. Weil wir dachten so, das war schon irgendwie die Sicherheitsvariante und dann war es wirklich so und dann formulierst du dann später auch prägnanter, aber das war genau in diesem Zwiespalt, dass man denkt, boah, das ist ja ungeheuerlich. Und mein Spruch immer, wenn das aber nicht stimmt, dann müssen wir alle ins Zeugenschutzprogramm. Ne? Dann, das ist ja schrecklich, diese Vorstellung. Ne? Das ist irgendwie, du vermeldest einen Papstrücktritt, der nicht stattfindet. Ne? Du machst dich ja zum Gespött der Branche, also als kleinste Folge. Aber das will man natürlich auf gar keinen Fall.
Und deswegen hat er so viele Gedanken sich gemacht, weil es ja zum ersten Mal in dieser Form vorkam und deswegen, das hast du ja eben alles gut beschrieben. Wir werden das alles mal ein bisschen setzen lassen, was total interessant ist. Jetzt hast du sozusagen uns ja auch diese zwei Beispiele nochmal gebracht mit dem Papst und mit der Pressekonferenz von Günter Schabowski. Da kann man, das sieht man ja ganz viel schon mitnehmen. Wir hören jetzt einen weiteren Song, den du uns mitgebracht hast. Wir bewegen uns chronologisch fort. Eben hatten wir einen Song vor dem Mauerfall. Jetzt sind wir knapp nach dem Mauerfall mit Keimzeit. Kling, klang.
Chips in deinen zuckersüßen Mund. Find dich in einem Comic-Heft wieder. Fotografier dich bunt. Graffitis machen graue Wände lebendig. Ich wünschte, ich könnte das auch. Und wie ich überleg, was ich denn wirklich kann, sehe ich, dass ich zu nichts taug. Kling, klang, du und ich die Straßen entlang. Kling, klang, du und ich die Straßen entlang. Für diesen Augenblick dich in die Kamera zu kriegen, haut mal wieder nicht hin. Komm und lass uns heute noch nach England fliegen. God save the Queen. An der Westküste, dann die Promenade runter, wo schon der Kapitän wartet. Guten Tag, zweimal bis nach Feuerland, bitte. Das Schiff ist leicht entartet. Kling, klang, du und ich die Straßen entlang. Kling, klang, du und ich die Straßen entlang. Bloß von hier weg, so weit wie möglich, bis du sagst, es ist Zeit, wir müssen aus Feuerland zurück nach Hause. Im Wiener Wald zerschritt, ba-da-ba, ba-da-ba, ba-da-ba. Du und ich die Straßen entlang. Kling, klang, du und ich die Straßen entlang. Bloß von hier weg, so weit wie möglich. Aber du sagst, es ist Zeit, wir müssen aus Feuerland zurück nach Hause. Kling, klang, du und ich die Straßen entlang. Kling, klang, du und ich die Straßen entlang. Kling, klang, kling, klang, du und ich die Straßen entlang, kling, klang, kling, klang, kling, klang, kling. Die Straßen entlang, kling, klang, kling, klang. Du und ich, die Straßen.
Ja, das ist ein Song, der irgendwie immer geht, auch heute noch auf Studierendenpartys. Kling Klang von Keimzeit. In dem Fall aber ausgesucht von Iris Meyer von der Süddeutschen Zeitung, die wir hier im Gespräch haben bei Unter 3. Und Kling Klang, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, ist ein Song, du bringst den und die Tanzfläche ist voll. Ne?
Absolut. Und das Herz hüpft und die Seele ist fröhlich. Also geht alles besser mit diesem Song.
Das auf jeden Fall. Iris, du bist seit 2022 Korrespondentin für die SZ und zwar für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, also quasi den mitteldeutschen Bereich. Wie sieht dein Arbeitsalltag so aus? Weil ich stelle mir das sehr schwer vor, also du bist jetzt schon ein paar Jahre in dieser Tätigkeit, das zu strukturieren, also drei Länder auf dem Schirm zu behalten, zu schauen, okay, was passiert in welchem Land, wann sind wichtige Termine, wo muss ich hin, worüber muss ich unbedingt berichten und dann kommen auch noch Breaking News vielleicht dazu. Also wie hältst du die ganzen Bälle in der Luft, wie jonglierst du das?
Ja, das frage ich mich manchmal auch. Also es ist natürlich sehr viel lesen, sehr viel auf Stand bleiben und wissen, wo was passiert. Also ich lese tatsächlich wirklich viele Regionalzeitungen. Ich höre natürlich auch MDR oder schaue da rein. Und man muss ungefähr wissen, was alles ansteht, um dann auch die Geschichten machen zu können und die Personen treffen zu können, die einen interessieren, die irgendwie eine spannende Geschichte hergeben. Und natürlich ist auch immer die Angst dabei, davon kann man sich nicht ganz frei machen, oder ich zumindest nicht, dass, wenn ich in Magdeburg bin, in meinem Rücken in Erfurt irgendwas passiert. Ne? Bestes Beispiel auch aus diesem Jahr war die Wahl von Sven Schulze im Landtag Ende Januar. Und ich war natürlich im Landtag, ich war auch sehr früh da und habe dann mein Feature geschrieben. Und an dem Nachmittag kam dann aber auch die Nachricht zum Beispiel, dass die TU Chemnitz Mario Vogt den Doktortitel entzieht. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, oh Mann, jetzt müsste ich aber eigentlich irgendwie schon wieder meine volle Kraft da drauf richten. Und da
und was machst muss man du da? Dann...
Also in dem Fall hat das die Zentrale, habe ich dann gesagt, ich kann nicht gleichzeitig den Podcast in Magdeburg aufnehmen und das Feature schreiben und dann noch eigentlich mit einem halben Hirn an der TU Chemnitz und in Erfurt sein. Das hat dann in dem Fall die Zentrale aus der Agentur genommen und ich habe dann erst am nächsten Tag nochmal nachgelegt. Dann muss man sich entscheiden, was das Wichtigere ist. Also eigentlich auch da hilft Nachrichtenlesen. Man muss am Ende immer priorisieren und sagen, okay, das ist das Wichtigste, das mache ich jetzt, alles andere mache ich später.
Aber das heißt, wie viel Zeit verbringst du dann am Tag mit Nachrichtenlesen? Also man muss ja dann quasi immer sozusagen on sein, oder?
Ja, ich muss ja jetzt nicht, also muss jetzt nicht irgendwie am DPA-Ticker hängen wie an einer Blutinfusion. Aber ich muss schon also einmal durch die großen Blätter durchgegangen sein, um zu wissen, was so los ist. Und man hat natürlich selber auch Terminpläne und man weiß, was wann passiert. Und ein Stück weit gibt es auch immer halt noch Überraschendes und Breaking News. Also Dezember 2024 dachte ich auch, jetzt ist die ganz heiße Phase vorbei. Die Ministerpräsidenten sind gewählt in Dresden und in Erfurt und jetzt mache ich schön meinen Weihnachtsurlaub. Und dann war halt der Weihnachtsmarktanschlag in Magdeburg und dann habe ich meine Pläne nochmal geändert.
Ich würde gerne mal wissen, Stichwort Terminplan. Wie weit planst du denn im Voraus? Ich kann mir vorstellen, im September hängt irgendwie ein ganz dickes Fähnchen, Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Also du musst ja beides immer haben. Einmal sozusagen die Terminereignisse, die gesetzt sind. Wenn Ministerpräsident gewählt wird, wenn Wahlen sind, ist natürlich mit das Wichtigste. Und dann musst du ja irgendwie auch noch Freiräume lassen für spontane Sachen. Wie gehst du da vor?
Hey, ganz genau. Ja, also und dann hat man ja auch noch große Prozesse, zum Beispiel Magdeburg, die dann Zeit und Terminplanung erfordern. Und das ist so, das habe ich auch gelernt mit der Zeit, dass man auf gar keinen Fall sich selber schon den Terminkalender so voll macht, dass dann am Ende kein Raum mehr ist, um zu reagieren. Also man darf nicht alles verplanen. Und trotzdem finde ich es aber auch wichtig, also viel draußen zu sein, viel mit Leuten zu reden, auch manchmal Veranstaltungen wahrzunehmen, weil man denkt, ich will aber jemanden einfach mal erleben, als Politiker zum Beispiel, wie er im Umgang mit Leuten ist, um sich selber irgendwie so ein Bild zu machen. Also ich nutze auch nicht jeden Termin, den ich besuche, um direkt danach was drüber zu schreiben. Manches macht man auch wirklich nur für den Blog oder für das eigene Gefühl oder für die eigene Bewertung von der Person, um jemanden besser zu verstehen.
Da sprichst du auch ein Thema an, was uns auch bei den anderen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern interessiert, nämlich Nähe, Distanz, also und Vertrauen aufbauen. Also du machst das jetzt seit 4 Jahren, Korrespondentin für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Leute wissen ja, okay, das ist die Neue da von der Süddeutschen. Aber irgendwie musst du ja an die Leute rankommen. Also du hast ja eben gerade auch sowas beschrieben, mal so erfahren, wie bewegt er sich unter den Leuten. Also wie gehst du davor, dass die Leute irgendwann wissen, das ist Iris Meyer und der kann ich auch mal vertraulich was sagen?
Naja, du meldest dich natürlich, ne? Also manchmal stellst du dich vor, ich habe mich jetzt nicht bei allen überall mit so eine Vorstellungsrunde gemacht, aber du hast ja relativ schnell Kontakt, weil du Geschichten recherchierst und Informationen brauchst, dich dann meldest und dann entsteht über die Zeit, entsteht dann ein professionelles Arbeitsverhältnis, wo man sich besser kennt und wo man natürlich auch mehr Dinge erfährt.
Was mich noch interessieren würde, ist, wie ist es denn, also mit deinem Berichtsschwerpunkt Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, wie präsent bist du denn damit eigentlich in der Süddeutschen Zeitung? Also die ja natürlich schon deutschlandweit berichtet, weltweit auch berichtet, aber eigentlich schon den Kernfokus auch auf Süddeutschland legen möchte, glaube ich, oder?
Ja, also es ist natürlich jetzt sowas wie München bekommt einen grünen Oberbürgermeister. Das ist natürlich überdimensional wichtig für die Zeitung und für ihre Leser. Würde ich aber auch als Ex-Münchnerin sagen, ist ja auch ein Riesending. Ich habe aber eigentlich kein Problem, meine Themen unterzubringen. Im Gegenteil, ich könnte eigentlich immer noch mehr schreiben. Also es gibt viel Interesse an Berichterstattung aus den drei Bundesländern. Es ist viel Aufmerksamkeit drauf und es gibt auch viel, viel Leserresonanz. Also das ist vielleicht auch so eine Erkenntnis, dass Leute, die in Rosenheim wohnen zum Beispiel, sich für mehr interessieren als Rosenheim. Man kriegt da irgendwie auch wirklich viel Leserpost, auch aus dem süddeutschen Raum, die sich dafür interessieren, wie in Sachsen-Anhalt die Verfassung geändert wird zum Beispiel. Das ist immer wieder sehr schön zu sehen.
Und wie sehr musst du dann auch sozusagen süddeutschen Lesern quasi die Ostdeutschland erklären?
Ach, die sind eigentlich relativ schlau und informiert, aber natürlich erklärt man nochmal, wo was liegt oder wie was zustande kommt oder sowas. Aber das würde man vielleicht auch jemandem erklären, der in Schwerin wohnt oder so und sich jetzt nicht mit den Innereien der sachsen-anhaltischen Landespolitik beschäftigt hat.
Ich habe jetzt noch ein, zwei übrig gebliebene Fragen. Ich stelle jetzt einfach, auch wenn die jetzt nicht ganz so geordnet sind, einmal auch eine ganz profane Frage, weil du eben gesagt hast, du kriegst eigentlich deine Themen immer unter. Wie läuft das? Gibt es da montags immer eine Konferenz, wo alle Korrespondenten zugeschaltet sind und du sagst, ich würde diese drei Themen in den nächsten drei Wochen machen? Ist das okay? Also wie läuft das dann ritualisiert ab?
Also es gibt Konferenzen, wo jeder Themenvorschläge machen kann oder wo man auch sagen kann, was man aus dem Bereich von jemand anders gerne lesen würde zum Beispiel. Und man schickt als Korrespondent seiner Zentrale quasi immer so eine Art Angebotsliste und sagt, irgendwie daran arbeite ich, das würde ich gerne machen. Und dann einigt man sich über Erscheinungszeitpunkt und Länge. Und wenn aktuelle Sachen passieren, dann redet man halt direkt mit den Kollegen und sagt, oh, Riesending, müssen wir einsteigen. Oder die sagen, wie schätzt du das ein? Müssen wir was machen? Wann? Wie groß? Und so ist es eigentlich immer so ein Dialog und ein Aushandeln. Und ja, natürlich gibt es auch Geschichten, die jetzt jemand aus der Zentrale anregt und sagt, wir wollen, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein, aber nach der Stadtbildäußerung von Friedrich Merz zum Beispiel war so ein Fall, wo die Zentrale gesagt hat, Mensch, was sind denn bei euch die Ecken, wo Leute vielleicht irgendwie kein gutes Gefühl haben, abends hinzugehen und sollen wir das nicht aus verschiedenen Stellen im Land abbilden und zusammenbinden? Sowas gibt es natürlich auch.
Iris Meyer, wir sind jetzt am Ende des Gesprächs angekommen. Wir hören uns noch einen letzten Song von dir, Element of Crime, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Wir schicken nochmal einen Gruß von Erfurt nach Leipzig rüber und bedanken uns für das Gespräch.
Iris, vielen Dank.
Ich danke euch.
Ich wäre gerne ein Gummibär, da gibt's die Gelben und die Roten, das sind alles Vollidioten. Ich hätte tausende Kollegen, wir müssten uns nicht groß bewegen und würden doch auf großer Fahrt die Welt bereisen, bis sie uns verspeisen und erspart. Blieb mir das um die Häuser ziehen, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Trübe ist die Aussicht, trügerisch das Wort. Gib mir eine Nachricht, ich geb dir einen Korb. Da sind viele Erinnerungen drin, die kannst du in der Pfeife rauchen. wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Die Luft am schlimmsten ist, ist das Atmen intensiver und das Husten attraktiver als irgend sonst wo auf der Welt. Und irgendwer hält immer die Glühweintrinker Fahne hoch. Da geht am Ende viel daneben, so wie überall im Leben. Wer nicht mehr stehen kann, fällt hin, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Ein Raucher ist der Nebel, ein Penner ist der Tag. Dein Loch ist da, wo gestern noch der Minigolfplatz lag. Da kommt jetzt ein Einkaufszentrum hin, da kannst du dir was Schönes kaufen. Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Wald ist Holzauktion. Die brauchen da Folklore, wie die Junkies ihre Schore. Und wenn die Blaskapelle lärmt, sind alle Sorgen weit entfernt. Und ob du deine Currywurst mit oder ohne Darm isst, ob reich du oder arm bist, da guckt kein Schwein genauer hin. Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Rot ist Curry-Ketchup, grün ist Steuerbord. Trenn die Spreu vom Weizen und wirf den Weizen vor. Ich hab noch irgendwo ein warmes Bier zu stehen. Du kannst die Blumen damit gießen, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Weg zu Ende ist, liegt ein Engel auf der Lauer, da wo einst die Mauer die Welt zerteilte wie ein Kamm. Die Haare scheitelt und auf Dauer wird das wohl zwischen dir und mir, sagst du, nichts Richtiges mehr werden, doch im Himmel wie auf Erden kann keiner in die Zukunft sehen, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Komm zu mir nach Hause auf eine Tasse Tee. Ich zeig dir meine Sammlung von Steinen aus der Spree. Die sind rund und schwer und glatt und schmutzig grün. Die bringen wir alle noch zum Weinen, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin.